Dann begrüße ich dich, Kathi, hier bei Radio Dreieckland. Ihr habt ein neues Heft herausgebracht, das ist schon Nummer 414. Boah. Kulturkampf ringen um Deutungshoheit. Welchen Kulturkampf meint ihr?
Diesen Begriff, den gibt es schon lange. Wir meinen vor allem gerade den Kulturkampf von rechts, vor allem den Kulturkampf gegen, wie wir finden, kulturelle Errungenschaften, wie zum Beispiel Frauenrechte, Minderheitenrechte und andere zivilisatorische Errungenschaften. Und wir haben beobachtet, dass dieser Kulturkampf gerade einen Zahn zugelegt hat. Man hört viel, dass die Rechten das Internet gewonnen haben. Wenn man sich so Plattformen wie TikTok anguckt, dann gibt es da extrem viele rechte Inhalte. Es gibt eher weniger linke Inhalte oder sie werden weniger geklickt. Es gibt viele rechte Podcasts. Es gibt viele rechte Medien. Und die rechte Politik macht sich das zunutze. Also das fängt vielleicht auch schon bei Berlusconi an, das fängt auch mit Helmut Kohl an in den 80ern mit dem Privatfernsehen oder in den USA mit Talk Radio. Aber jetzt mit dem Internet hat es einfach einen, also so wie das Internet heute funktioniert, hat das einen neuen Zahn zugelegt. Und das ist so ein bisschen unsere Ausgangslage, auch vor dem Hintergrund von autoritären Regierungen in vielen Ländern, die es gerade gibt. Und man kann eben in vielen Ländern auch Facetten dieses Kulturkampfes beobachten.
Zum Beispiel essen die Leute mittlerweile in Springfield, jedenfalls die Einwanderer, Hunde und Katzen. Da habt ihr euch auch mit beschäftigt.
Genau. Viele erinnern sich vielleicht noch an diese Präsidentschaftsdebatte im Wahlkampf, als Donald Trump 2024 im September gegen Kamala Harris angetreten ist. Und da gibt es ja immer diese TV-Debatten. Und in einer von denen fängt Donald Trump auf einmal an zu erzählen, they're eating the cats, they're eating the dogs. Und Kamala Harris lacht einfach. Aber diese Geschichte über Katzen und Hunde, die von MigrantInnen gegessen werden, ist tatsächlich eine so ein verrückter Moment in diesem rechten Kulturkampf, der tatsächlich funktioniert hat. Also wir denken auch, dass diese Geschichte unter anderem auch zum Wahlerfolg von Donald Trump beigetragen hat, so abstrus es auch ist. Und zwar hat das angefangen, man kann diese Geschichte zurückverfolgen über die Katzen und Hunde in Springfield, das ist Springfield, Missouri. Und dort hat eine, würde ich mal sagen, besorgte Bürgerin, sie hat sich später auch bei den Medien gemeldet, hätte gehört, MigrantInnen in ihrer Stadt hätten eine Katze geschlachtet und hat es in der Facebook-Nachbarschaftsgruppe gepostet. Und dann haben Rechte eben aus dieser Gegend haben diesen Post geteilt. Etwas später kam dann jemand und hat, auch ein rechter Influencer, und hat zusammen mit einem Bild von einem Mann of Color, der im 40 Meilen entfernten Columbus eine totgefahrene Gans mit sich rumgetragen hat. Also wahrscheinlich wollte der eher den Roadkill wegräumen, aber das Bild wurde dann dazu gemacht, obwohl es gar nicht aus derselben Stadt ist, und wurde so weitergeteilt, und es hat in immer größere Kreise getragen, bis dann auch PolitikerInnen aus der Regierungsebene die Geschichte aufgenommen und auch geteilt haben und Bezug drauf genommen haben.
Ja, so ringt sich das fort. Auf was wollen wir noch weiter eingehen? Zum Beispiel die Geschichte von Winfried Rust, die Rechten und der Igel. Was haben die Rechten mit einem Igel zu tun? Außer, dass sie vielleicht irgendwie psychisch stachlig sind.
Ja, sie sind psychisch stachlig. Wahrscheinlich haben die Rechten gar nichts mit dem Igel zu tun, sondern ich würde sagen, so wie Winfried Rust diese Metapher verwendet, es geht um diese Fabel vom Hasen und vom Igel. Der Hase macht sich über den Igel lustig, weil er so kurze, krumme Beine hat. Sie treten zu einem Rennen an. Der Hase strampelt sich ab. Der Igel, eigentlich zum Verlieren verdammt, ist schon am Ziel, als der Hase einläuft. und hat ihm eben einen Streich gespielt, seinen Trick. Er hat seine Frau, die genau gleich aussieht wie er, an die Ziellinie gestellt und so getan, als wäre er schon angekommen. Oder so verstehe ich diese Geschichte. Es kann sein, dass man schwächer ist, aber mit sehr viel Witz kann man eben den Gegner besiegen. Und das ist so eine Art von Geschichte, die wird auch auf der ganzen Welt erzählt. Also es gibt so diese Trickster-Mythen. Oft ist tatsächlich auch der Hase der Schlaue, der seinen Gegner durch Trickserei, durch Mut, durch Witz besiegt. Aber diese Metapher steht halt eben auch dafür, dass man einen Kampf auch durch Intellekt und durch Witz gewinnen kann.
Also auch so ein bisschen, einerseits könnte man ja auch sagen, dass diese Springfield-Geschichte, das ist auch umgekehrt so ein bisschen, sind die Rechten tatsächlich der Igel, weil man wurde natürlich versucht, da aufzuklären und zu recherchieren und an für sich die Geschichte auch an sich ein bisschen unvernünftig und so und offenbar rassistisch koloriert. Aber all das hat nichts genützt. Die waren mit ihren Bildern und mit ihrer großen Lautsprecher einfach vorne. Da konnte man rennen, wie man wollte. Aber umgekehrt, worauf, glaube ich, bei Winfried Rust auch so ein bisschen ankommt, dass er sagt, man kann die Rechten auch austricksen.
Ja, und das steht jetzt bei Winnie Rust nicht im Text, aber es gibt ein Spottlied auf diese They're Eating the Cats, They're Eating the Dogs Geschichte von einem Musiker, The Kiffness. Der hat da einen Dub-Song draus gemacht, der wirklich sehr eingängig ist. Und ich habe das Gefühl, inzwischen erinnert sich gar niemand mehr wirklich an diese Geschichte und dass es mit Donald Trump, dass es mit Donald Trump zu tun hatte, aber vor allem an dieses Lied. Und ich glaube, das ist einer dieser kleinen Siege, den, würde ich mal sagen, wir in diesem Kampf errungen haben.
Jetzt geht ja das auch in verschiedenen Regionen durch. Was möchtest du da noch vorstellen anhand von Artikeln in eurem Heft?
Was würde ich noch vorstellen? Vielleicht auch, weil es so eine abstruse Geschichte ist, die, glaube ich, in Deutschland nicht so viele kennen, ist der Babyflaschen-Penis-Mythos aus Brasilien. Das war auch in der Wahlkampagne, als eben Bolsonaro gewählt wurde, 2018. Und da wurde auch von einem rechten Influencer ein Bild geteilt von Babyflaschen mit Penissen dran. Und es wurde behauptet, diese Flaschen würde die Oppositionspartei, die Arbeiterpartei, die eben gegen Bolsonaro antritt, in Kindertagesstätten verteilen und damit die LGBT-Propaganda vorantreiben. Und das ist ja auch eine typische Geschichte, die Rechte betreiben, dass eben Linke die LGBT, unsere Kinder quasi homosexuell machen. Und diese Geschichte ließ sich nicht entkräften und heute sagt man, das hat mit daran teilgehabt, dass Bolsonaro diese Wahl damals gewonnen hat. Jetzt ist es zum Glück wieder vorbei mit ihm, aber auch doch nicht ganz, wie unsere Autorin Valeria Fekete, auch eine Freiburgerin, dort berichtet.
Der Artikel hat auch so den programmatischen Titel für die Rechte: Gott, Vaterland, Familie. Darum dreht sich's ja immer, ne?
Genau.
Ja, was gibt es noch?
Was gibt es noch? Vielleicht, wenn wir außerhalb des Kulturkampfs-Dossiers gucken, gibt es da ein Porträt eines Chirurgen namens Rudolf Nissen. Der ist jetzt nicht besonders bekannt. Er ist sozusagen eine vergessene Biografie. Und solche vergessenen Biografien deckt ein Projekt an der Freiburger Uni derzeit auf. Das heißt Exil Türkei 1933 bis 1945. Der Soziologe Ercümen Çelik leitet dieses Projekt mit vielen Studierenden und Doktoranden. Und die gehen eben in die Archive. Und was sie diesen Archiven entheben, sind die Biografien von FreiburgerInnen oder WissenschaftlerInnen, die an der Freiburger Uni waren und dann in die Türkei ins Exil gegangen sind während des NS. Und wir hatten jetzt schon in ein paar Ausgaben solche Porträts von diesen Menschen. Die sind super spannend. Und wenn auch, natürlich ist das sehr speziell, aber es ist eben auch ein Teil, es sind Puzzleteile der Erinnerung an den Nationalsozialismus und auch an die Verfolgten. Und da hatten wir zum Beispiel auch schon die Dermatologin Bertha Ottenstein und einen Zahnarzt namens Alfred Kantorowitz und dieses Mal eben den Chirurgen Rudolf Nissen in einem schönen Artikel von Murat Küçük, der ist Doktorand an der Uni Freiburg.
Ich fand den auch sehr beeindruckend, diesen Artikel, und möchte auch jetzt kein Wort dran irgendwie kritisieren, aber trotzdem ein bisschen Wasser in den Wein schütten. Ich war vor Jahren mal bei einem Vortrag in Istanbul über eben die deutschen, meistens jüdischen Emigranten, die damals im Dritten Reich der Türkei Zuflucht gefunden haben. Und da sagte der vortragende türkische Historiker so, also Anfang der 30er Jahre gab es eine große Säuberung an der Universität in Istanbul. Und es war nicht so, dass da die Reaktionären gesäubert wurden, sondern durchaus auch fortschrittliche Professoren. Und dann kamen die Alman-Professörler, die deutschen Professoren. Die konnten natürlich nichts dafür irgendwie und auch nichts dagegen und wussten wahrscheinlich auch gar nicht, wie der Hase in der Türkei läuft. Aber sie wurden halt auch funktionalisiert von Atatürk als welche, die mit der innenpolitischen Auseinandersetzung in der Türkei nichts zu tun hatten. Und nebenbei natürlich meistens auch sehr viele Koryphäen ihres Faches waren.
Gut, auch, das ist auch eine interessante Facette dieser Geschichte. Vielleicht kannst du dich auch beim Projekt melden und auch einen kleinen Beitrag beisteuern. Genau, und das ist eine unserer Kooperationen, die wir eben mit WissenschaftlerInnen an der Uni Freiburg machen zurzeit. Und was ich so einen der aktuellsten und wichtigsten Artikel, glaube ich, in diesem Heft finde, ist im vorderen Teil unter Politik und Ökonomie zwischen Hoffnung und Verzweiflung, die iranische Diaspora in Zeiten des Krieges von Geshin Moradi und Bishan Razavi. Da geht es eben darum, um die Konfliktlinien in der iranischen Diaspora seit eben dieser Krieg angefangen hat, der aktuelle Konflikt, der jetzt gerade noch läuft, zwischen Israel und USA gegen die iranische Republik.
Fand ich auch sehr spannend, auch weil man eigentlich über diese iranische Diaspora, also politisch, gar nicht so viel erfährt normalerweise.
Ja.
Und auch das Ringen zwischen einer dogmatischen, antiimperialistischen Linken, die dann fast schon wieder auf der Linie des Regimes ist. Das fand ich sehr interessant, diesen Artikel.
Ganz genau. Und also viele haben vielleicht auch etwas ungläubig diese Schah-Bilder immer gesehen. Wir haben auch da eins abgedruckt im Heft von eben dem alten Schah, der damals ja in der iranischen Revolution 1979 gestürzt wurde, Reza Pahlavi. Und zurzeit wird ja eben dessen Sohn, auch mit demselben Namen Reza Pahlavi, als möglicher neuer Präsident dieses oder Staatsoberhaupt der Islamischen Republik Iran gehandelt. Und ich glaube, das irritiert viele. Gleichzeitig gibt es ein bisschen auch ein Verständnis dafür, weil die Situation einfach sehr hoffnungslos ist.
Vielleicht können wir noch zum Kampf um Diskurshoheit die African Family Conferences von, und ich hoffe, ich spreche den Namen richtig, Chimdima Ike.
Chimdima, ich glaube Chimdima, aber ehrlich gesagt weiß ich es auch nicht genau. Genau, die African Family Conferences. Das ist eine ganz absurde Art der Veranstaltung, die so seit den späten 2010er Jahren in vor allem West- und Ostafrika, Subsahara-Afrika auftreten. Das sind Konferenzen, die werden von religiösen, konservativen afrikanischen Akteuren zusammen mit europäischen rechten und religiösen Akteuren und US-AmerikanerInnen organisiert. Und das ist quasi eine neue transatlantische Rechte, die sich eben aus Europa, USA und Afrika rekrutiert. Und sie erzählen eine Geschichte, dass quasi Minderheitenrechte, Gleichberechtigung, Feminismus, LGBT-Rechte, dass das eine Form des europäischen Kolonialismus wäre. Und ihre Mission ist es jetzt, den afrikanischen Kontinent wieder von diesem Kolonialismus zu befreien und die wahre afrikanische Familie auch von diesem, von diesen Ideen zu befreien und so zu leben zu lassen, wie es traditionell afrikanisch ist. Komischerweise ist aber diese traditionelle afrikanische Familie eine Kleinfamilie, wie wir das aus Europa ja auch kennen und wo das ja auch schon lange kritisiert wird, quasi von FeministInnen. Und die Autorin ist in einer Organisation, die heißt Tears, und die haben wahrscheinlich die erste Gegenkonferenz zu diesen African Family Conferences gemacht. Und darin ging es eben darum, dass da ging es um die Kritik eben an diesen rechten und evangelikalen und auch katholischen Umtrieben auf dem afrikanischen Kontinent und darum, dass, wenn man sich aktuelle Lebensrealitäten afrikanischer Familien anguckt, wenn man sich auch vorkoloniale Realitäten anguckt, dann stimmt das natürlich überhaupt nicht, dass die traditionelle afrikanische Familie eine Kleinfamilie sei. Ja.
Es ist auch sehr interessant, wenn man auch immer so diese Vorstellungen hat, dass was wir als konservativ sehen oder so, das war einfach immer schon so. Und damit wird ja auch gespielt. Und das gilt ja nicht nur für Afrika, es gilt auch für hier, es gilt auch für den Nahen Osten, wo auch eben so die Mullahs so irgendwie alles dieses Westliche als fremd ablehnen. Aber das, was sie als Kultur bezeichnen, ist ja eigentlich auch etwas historisch Gewordenes, nicht immer so Dagewesenes. Ja. Ja. Ja, jetzt aber jetzt nicht noch mehr Einschübe von mir. Ja, willst du noch was?
Wenn du willst, können wir auch noch zum Drumherum kommen. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Du wolltest mich ja was fragen.
Ach ja, da war noch einiges drumherum. Ja, was macht ihr zum Beispiel, zum Beispiel am 4. Juli?
Genau, am 4. Juli machen wir einen Tag der offenen Tür im IC3W. Es wird ein großes Buffet geben, es wird einen Bücherflohmarkt geben, es wird einen Collagen-Workshop geben und man kann sich eben unser Haus anschauen, kann bei uns im schönen Hinterhof herumstöbern und es wird abends eine Veranstaltung geben zum Thema 50-Jähriges der sandinistischen Revolution und da werden auch Zeitzeuginnen, die sich damals in der Nicaragua Solidarität engagiert haben, werden da sein und ihre Geschichte erzählen und wie die Nicaragua-Solidarität gerade hier in Deutschland und auch das Scheitern der sandinistischen Revolution im Rückblick für sie aussieht. Sehr spannende Veranstaltung.
Hätte ich noch eine Frage, kann man bei euch auch irgendwie mitmachen, zum Beispiel als Bufdi oder so?
Genau, wir haben aktuell eine Ausschreibung, dass man bei uns in der Online-Redaktion Bundesfreiwilligendienst leisten kann für ein Jahr. Und wir hatten früher Zivildienstleistende, heute haben wir Bundesfreiwilligendienstleistende. Wir sehen das eigentlich ein bisschen wie ein Volontariat, das man in einer Redaktion machen kann, zwar nur für ein Jahr, aber was man in der Online-Redaktion lernen kann, ist Tätigkeiten, die Journalistinnen können müssen. Du lernst Redigieren, Gegenlesen, Korrektur lesen, eigene Beiträge verfassen, Interviews zu führen und so weiter. Und das ganze Technische, was am Online-Journalismus dranhängt, nämlich mal ein Backend einer Webseite zu bedienen, Social Media zu machen, Beiträge so umzuschreiben, dass sie gut für Online-Journalismus funktionieren. Genau, sowas in die Richtung. Und das kann man eigentlich ab sofort bei uns anfangen.
Und das alles in einem thematisch interessanten Umfeld.
Ja, ganz genau.